Deutschlandfunk, Kultur heute.
Schon heute haben in der Normandie die Feierlichkeiten anlässlich des D-Days vor 80 Jahren begonnen. Mehr als 150.000 Soldaten der Alliierten landeten am 6. Juni 1944 in Frankreich in der Normandie. Nicht ganz ein Jahr später waren Hitler und das nationalsozialistische Deutschland besiegt. Heute gibt es allerdings wieder Krieg in Europa und es gibt in Gaza einen weiteren Krieg, der sich auf die Gesellschaften in Europa doch sehr deutlich auswirkt. Gibt es in der Weise, wie wir an die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs erinnern und mit der Realität eines Angriffskrieges in der Gegenwart umgehen, Überschneidungen oder doch eher große Gegensätze? Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler gesprochen. Er hat über den 30-jährigen Krieg geschrieben, über den Ersten Weltkrieg und über die neuen Kriege. Und er hat sich intensiv mit dem preußischen Militärtheoretiker Karl von Clausewitz auseinandergesetzt. Ich habe Herfried Münkler gefragt, wie er diese Gleichzeitigkeit des Erinnerns und der Realität sieht.
Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg ist ja etwas, was in der postheroischen Gesellschaft, die wir nun einmal sind, eine große Rolle spielt. Insofern gerade in Deutschland und ich glaube auch, man kann sagen, in Europa die Vorstellung vorherrschend ist, das darf nicht, das soll nicht ein zweites Mal geschehen, dieser Zweite Weltkrieg. Und deswegen ist sozusagen das Europaprojekt mit den entsprechenden Veränderungen zentral für das Selbstverständnis. Nun ist gewissermaßen bei dem Weglegen der Geschichte als etwas, was endgültig vorbei sein soll, halt übersehen worden, dass es nicht unbedingt die Deutschen sein müssen, die solche Kriege anzetteln und anfangen, sondern dass es auch andere sein können. Und gewissermaßen diese Differenz, die macht uns zurzeit zu schaffen, jedenfalls denjenigen, die friedensbewegt sind, macht sie zu schaffen, weil sie teilweise so tun, als hätten die Deutschen oder der Westen wesentliche Verantwortung für den Krieg in der Ukraine oder auch den Krieg im Gazastreifen, also Israel, Hamas. Aber das ist nicht der Fall. Eher kann man sagen, wenn es Analogien gibt, dann sind das nicht Analogien des D-Day, sondern sind Analogien der Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges. Hitler als Erpresser, Hitler als derjenige, der Appeasement ausnutzt und Hitler dann derjenige, der Polen überfällt.
Wie würden Sie denn als Politikwissenschaftler das Sprechen über den Krieg grundsätzlich einordnen?
Ja, das Sprechen über den Krieg ist gewissermaßen mit Macht zurückgekehrt. Ich meine, relativ lange ist vor allen Dingen über den Frieden gesprochen worden, jedenfalls in meinem Fach, in der politischen Wissenschaft. Und ein Nachdenken darüber, was Voraussetzungen nicht nur des Friedens im Sinne der Abwesenheit des Krieges, sondern eines gerechten Friedens sind. Und man hat sozusagen die Erwartungen an den Frieden normativ immer weiter nach oben geschoben. Und jetzt steht man vor dem Problem, dass man sagen muss, ja, Gott sei Dank, haben wir aber nicht vergessen, dass im Prinzip auch Frieden im Sinne der Abwesenheit von Krieg etwas für uns Wichtiges und Bedeutsames ist. Und man kehrt sozusagen eher zu den Minimalbedingungen zurück, nicht? Also was weiß ich, wenn der SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Mütze nicht sagt, naja, man muss das halt beim Status quo gegenwärtig der Frontverläufe den Krieg einfrieren, dann ist das sozusagen eine solche Minimalposition, wie man sie in der Friedens- und Konfliktforschung sich eigentlich gar nicht mehr hat vorstellen können.
Also das wäre auch das Gegenteil von dem, was Sie sozusagen mit Clausewitz, auf den Sie sich ja immer wieder auch beziehen und Sie sprechen in dem Zusammenhang auch von Raymond Aron, der mit seinem Penser la guerre, den Krieg denken, ja eigentlich genau etwas anderes im Sinne haben.
Ja, bei Aron, das ist eine spannende Geschichte, weil eher sozusagen den Krieg führen als das eine. Das ist eigentlich im Nuklearzeitalter, jedenfalls war er der Überzeugung, in der Konfrontation Ost und West so nicht mehr möglich. Aber das schließt nicht aus, dass man den Krieg denken muss. Also sozusagen das Denken an die Stelle des Führens tritt, um zu vermeiden, dass man gravierende strategische Defizite gegenüber einem Kontrahenten im Raketenschach hat, dass man ihn möglicherweise durch eigene Nachlässigkeit dazu ermuntert, einen Erstschlag ins Auge zu fassen oder möglicherweise gar dazu übergehen. Also Arons Überzeugung, man muss permanent in der Lage sein, den Krieg zu denken, um ihn verlässlich verhindern zu können. Und das ist etwas, was eigentlich in der Breite der Gesellschaft, aber in diesem Falle auch in Deutschland im Fach Politikwissenschaft vergessen worden ist, nicht? Und es gibt eigentlich kaum Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten 10, 20, 30 Jahren in irgendeiner Weise bereit gewesen sind, den Krieg zu denken, nicht um ihn zu führen, sondern um seinen Eintritt zu verhindern.
Jetzt ist der Krieg natürlich auch ein wichtiges, möglicherweise sogar das wichtigste Thema in den diversen Wahlkämpfen. Am Sonntag ist die Europawahl. Auch da spielt der Krieg in der Ukraine eine wichtige Rolle. Wenn ich jetzt mal umgekehrt fragen würde, wie kann man den Frieden als Denkfigur verantwortungsvoll besprechen und behandeln?
Naja, es fällt ja doch auf den Plakaten in diesem Wahlkampf, die eigentümlich reduziert und aussagelos sind, aber fällt doch auf, dass eigentlich immer nur vom Frieden die Rede ist, als einer undifferenzierten Begriffsschablone, die sozusagen hingehalten wird, um zu zeigen, aber wir sind für alle für den Frieden, nicht? Aber sozusagen für die operative Politik, wie man das macht, indem man sagt, na gut, dann geben wir die Ukraine auf oder sorgen dafür, dass sie sich aber einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr verteidigen kann und auf diese Weise den Russen anheimfällt. Oder aber wir sichern den Frieden, indem wir zunächst einmal auf der Wiederherstellung des Status quo, also der Situation vielleicht vom 23. Februar 2022 oder gar vor der Annexion der Krim und der Schaffung der Separatistengebiete Donetsk und Luhansk bestehen. Das heißt sozusagen, dieser Wahlkampf ist eigentlich entpolitisiert, weil die Parteien nicht markieren, was sie konkret unter Frieden verstehen. Und dann man natürlich sagen muss, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, dann wird das erstens heißen, Angriffskrieg ist möglich, zweitens heißen, Verschieben von Grenzen mit militärischer Gewalt ist möglich, drittens heißen, es ist wahrscheinlich, dass dann 5 bis 10 Millionen Ukrainer als Migranten nach Westeuropa kommen.
Ist das sozusagen das zentrale Symptom einer Postpolitik, einer Politik, die im Prinzip eher nur noch verwaltet?
Könnte sein, nicht? Dass man auch geglaubt hat, man muss sich um Fragen der Weltordnung, um die Paradoxien politischen Handelns, um die Dilemmata des Strategischen nicht weiter mehr kümmern, sondern eigentlich ist nur noch Good Governance die Herausforderung. Und auf diese Weise hat man sich gewissermaßen mit der Lupe auf ein spezielles Problem konzentriert, hat aber die Gesamtzusammenhänge nicht mehr im Auge und auch aus den Augen verloren, die Beantwortung der Frage, welche Rolle kann, welche Rolle wird Europa in einer sich jetzt entwickelnden Weltordnung spielen können.
Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler zur Frage, wie Krieg und Frieden gedacht werden können.